Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wie die Tabea schon gesagt hat, sind wir mittendrin in unserer Serie 100% Jesus. Und in dieser Serie, da geht es um den Kolosserbrief. Und dieser Kolosserbrief, den hat der Paulus geschrieben. Und zwar in einer Zeit, in der er im Gefängnis saß, weil er Jesus nachgefolgt ist. Und er hat diesen Brief nicht einfach geschrieben, weil ihm jetzt gerade so langweilig war, wobei er sicherlich im Gefängnis nicht allzu viel zu tun hatte. Nein, aber er hat diesen Brief geschrieben, weil er mitbekommen hat, dass es in einer Gemeinde, in so einem Städtchen namens Kolossä, dass es da ein bisschen drunter und drüber ging. Genau gesagt ging es konkret darum, dass diese Gemeinde dabei war, ihren christlichen Glauben, die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, mit allen möglichen anderen religiösen Strömungen so ein bisschen zu vermischen und sich einfach so salopp gesagt ihren eigenen Glauben zu basteln. Und um das Ganze so einzudämmen und auch ein Stück weit aufzuhalten, schreibt Paulus genau diesen Brief an die Kolosser. Und in diesem Brief ermahnt er sie. In diesem Brief findet er auch, werden wir nachher noch hören, das ein oder andere sehr strenge Wort. Aber er erinnert sie auch daran, wer Jesus überhaupt ist und was ihr Glaube in Bezug auf Jesus eigentlich ausmacht. Und zum Einstieg in das heutige Thema 100% neu habe ich euch heute Morgen etwas mitgebracht, was hoffentlich jeder von euch in der ein oder anderen Form auch hat. Nämlich meinen Personalausweis. Ja, ich habe noch so einen schönen alten großen, auf dem man auch noch was lesen kann. Und da stehen sehr viele Dinge über mich drauf, sehr interessante Dinge. Zum Beispiel, dass ich am 7.7.1988 geboren wurde, dass ich in Thalheim wohne, dass ich braungrüne Augen habe, 1,85 groß bin und so weiter und so fort. Und mit diesem Ausweis kann ich praktisch meine Identität bestätigen, also der, wer ich bin, gegenüber verschiedenen Behörden, gegenüber der netten Dame bei der Realkasse, wenn ich mir mal wieder eine Flasche Wein kaufen möchte, oder gegenüber den netten grünen Helfern in der Not, wenn ich mal wieder ein bisschen zu schnell unterwegs war, oder einfach zuletzt auch, wenn ich mal wieder Lust habe, in Urlaub zu fliegen an den Strand am Flughafen. So ein Personalausweis gibt also mir und hauptsächlich auch den Leuten um mich herum die Sicherheit, dass ich tatsächlich der bin, der ich auch wirklich bin und nicht irgendjemand anders. Jetzt ist es zum Glück so, dass meine Identität jetzt nicht nur aus diesem Plastikding hier besteht, das wäre dann doch ein bisschen wenig. Nein, die Identität, was mich als Johnny ausmacht, was mich charakterisiert, und wer ich so wirklich bin, da gehören noch sehr viele andere Dinge dazu. Und genau um diese Identität mit der Frage, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich eigentlich hin, um diese Frage soll es heute auch ein Stück weit gehen. Und keine Angst, es wird um uns alle gehen, es wird um Jesus gehen, es geht nicht um meine Identität, weil das würdet ihr wahrscheinlich eh nicht aushalten und ertragen. Als ich angefangen habe, mich mit diesem dritten Kapitel des Kolosserbriefs so zu beschäftigen, dann habe ich ihn erst mal viele Male gelesen. Und dann habe ich so gedacht, wow, echt krass. Paulus, woher weißt du, wie es in meinem Leben ab und zu so abgeht? Konntest du damals schon irgendwie in die Zukunft schauen? Im Ernst, ich war wirklich wieder erstaunt, wie klar und deutlich die Bibel heute noch ist und wie lebensnah sie ist und wie sie uns immer wieder Ratschläge und Tipps gibt, wie wir unser Leben gestalten sollen und können, damit es einfach gelingt. Und bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich einfach noch zum Anfang mit uns beten und Jesus einfach einladen. Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und dass wir wieder mehr von dir erfahren dürfen und mehr von dir lernen dürfen. Ich lege dir diese halbe Stunde jetzt hin, dass du ja einfach durch mich reden kannst, dass du uns offene Ohren schenkst, damit wir hören dürfen und offene Herzen, damit wir auch verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Steigen wir also ein. In den Kolosser 3, Vers 9, 10 und 12a. Da steht, ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht immer mehr dem Bild, nach dem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. In diesen Versen erinnert der Paulus die Gemeinde in Kolossä wieder daran, was geschehen ist, als sie erkannt haben, dass ein Leben ohne Jesus eigentlich gar keinen Sinn macht. Und was auch wieder geschehen ist, als sie dann sich entschieden haben, diesem Jesus wirklich nachzufolgen und Vollgas zu geben. Sie haben nämlich ihre alten Klamotten, und das tue ich jetzt auch, ich verschone euch da länger damit, sie haben ihre alten Klamotten ausgezogen, ihr altes Leben, und haben neue Klamotten bekommen. So schreibt es uns der Paulus hier. Das sieht doch schon wenigstens einen Tick besser aus, gell? Paulus, er benutzt dieses Bild mit diesen Kleidern, um uns zu verdeutlichen, was passiert, wenn wir Jesus annehmen. Wir bekommen neue Kleider. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum nimmt Paulus jetzt ausgerechnet dieses Bild von diesen Kleidern? Und ich bin bei meinen Überlegungen über einen Buchtitel gestolpert, Kleider machen Leute. Den kennt bestimmt der ein oder andere, hat er auch schon mal wahrscheinlich in der Schule lesen müssen. Für all diejenigen, wo die Geschichte nicht kennen, möchte ich eine kurze Zusammenfassung lesen, damit wir einfach alle auf dem gleichen Stand sind. Die Geschichte in diesem Buch handelt von einem Schneidergesellen namens Wenzel Strapinski, der gerade dabei ist, sich einen neuen Job zu suchen, weil er bei seinem alten Job kein Geld mehr bekommen hat, denn sein Meister war bankrott. Trotzdem, dass er keinen Job hatte und zudem noch bettelarm war, kleidete sich Strapinski mit seinen besten Kleidern, die er hatte. Er gelangte in eine fremde Stadt und wird dort wegen seines Äußeren für einen polnischen Grafen gehalten. Nachdem er aus Schüchternheit versäumt, die Verwechslung aufzuklären, versucht er zu fliehen. Doch da betritt eine junge Dame, Tochter eines angesehenen Bürgers, den Schauplatz. Die beiden verlieben sich ineinander, worauf der Schneider die ihm aufgedrängte Grafenrolle weiterspielt und immer mehr annimmt. Ein verschmähter Nebenbuhler sorgt dafür, dass der vermeintliche Hochstapler entlarvt wird. Auf der Verlobungsfeier kommt es zum Skandal. Strapinski flieht, seine Braut aber findet ihn, rettet ihn vor dem Erfrieren und stellt ihn zur Rede. Als sie sich dann davon überzeugt hat, dass seine Liebe echt ist, bekennt sie sich zu ihm und setzt die Heirat durch. Strapinski gründet mit ihrem Vermögen ein Atelier und bringt es zu Wohlstand und Ansehen, womit das Sprichwort Kleider machen Leute sich bewährt hat. So, und was hat diese Geschichte jetzt mit diesen neuen Kleidern zu tun, die der Paulus in diesem Kolosserbrief anspricht? In dieser Geschichte spielt dieser Strapinski eine Grafenrolle, obwohl er eigentlich ein bettelarmer Schneider ist. Und für seine Reise in die nächste Stadt oder zu seinem nächsten Job, da zieht er seine Alltagsklamotten, seine Arbeitsklamotten aus und zieht sich seine ordentlichen, seine besten Klamotten, die er noch so im Schrank hängen hat, zieht er sich an. Und plötzlich wird er nicht mehr für einen Schneider gehalten, sondern für einen Graf. Und genau in diesem Moment, als er die ordentliche Kleidung anzieht, bekommt dieser Schneider eine neue Identität, ob er will oder nicht. Plötzlich unterscheidet er sich von diesem gewöhnlichen arbeitenden Volk. Er wird anders angeschaut als vorher, er wird anders gegrüßt, ja, er wird wertgeschätzt, man verhält sich ehrend ihm gegenüber. All diese neuen Dinge erlebt er mit seiner neuen Identität. Jetzt darf man sicherlich nicht vernachlässigen, dass allein die ordentlichen Klamotten ihm dazu verholfen haben, dass er als Graf angesehen wird. Nee, ich denke, da gehört noch ein Tick mehr dazu, nämlich sein Verhalten. Dieser Strapinski, der ist zu Beginn der Geschichte sehr schüchtern, weil er natürlich mit der Rolle noch nicht so vertraut ist und mit dieser Identität. Aber das wird ihm am Anfang einfach mal als eher geheimnisvoll und auch ehrwürdig ausgelegt, sodass es gar nicht irgendwie jetzt komisch aufschlägt. Und im Laufe der Zeit nimmt er diese neue Identität immer mehr an, vor allem dann, wie kann es auch anders sein, als eine Frau ins Spiel kommt. Er ist wie ein Graf, er bewegt sich wie ein Graf, er verhält sich wie ein Graf, eben ganz seiner neuen Kleidung und seiner Identität entsprechend. Und genau jetzt sind wir an dem Punkt, was Paulus in diesen Versen 9 und 10 denn da gemeint hat. Wenn wir Jesus annehmen, dann sagt er zu uns, hey, tu mir den Gefallen und zieh diese dreckigen Klamotten aus und leg dieses Leben, das du da gelebt hast, ab. Und zieh diese neuen Klamotten, die ich dir geben möchte, zieh die an. Und in dem Moment, wo wir dann diese neuen Klamotten anziehen, werden genau zwei Dinge passieren. Das erste, wir bekommen eine neue Identität. In diesem Moment sind wir nicht mehr ein sündiger und verlorener Mensch, der zu dieser Welt gehört. Nein, dieser Mensch sind wir nicht mehr. Wir bekommen also mit unserer neuen Kleidung eine neue Identität und auch, hier habe ich einen neuen Personalausweis. Und da steht dann ab sofort drauf, das ist Johnny und das ist ab sofort ein geliebtes Kind Gottes. Diese Stellung muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vom Niemand zum geliebten Kind Gottes. Und das ist dann unsere neue Identität. Das Zweite, was passiert, ist das Verhalten, das ich bisher so an den Tag gelegt habe, das passt irgendwie jetzt nicht mehr so ganz zu meinen neuen Klamotten und zu meiner neuen Identität. So wie in der Geschichte der Schneider zum Graf wird, verhält er sich auch dementsprechend wie ein Graf und nicht mehr wie ein Schneider. Und Paulus, der fordert uns an dieser Stelle heraus, weil er möchte genau das, dass wenn wir die neue Identität angenommen haben und Kinder Gottes sind, unser Verhalten prüfen und überdenken. Und er schreibt in den Versen, also im Kolosser 3, Vers 5 und 8, genau diese Dinge auf, die er oder die Jesus von uns nicht mehr möchte. Da steht zum Beispiel, also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausreifendem Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Jetzt ist es an der Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit all der Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemand. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Krasse Worte, die er da schreibt. Ha? Und Paulus, der meint es aber genauso, wie es da steht. Er sagt hier klipp und klar, dieses Verhalten möchte ich in Zukunft von euch nicht mehr sehen, weil ihr diese neue Kleider habt und weil ihr jetzt ein Kind Gottes seid. Da steht nicht, ja, jetzt guckt er halt mal, dass er es ein bisschen besser hinkriegt, dass es nur noch ab und zu macht oder ganz, ganz selten. Nein, Paulus schreibt ihr, lasst es, zu 100%. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Versen geht. Aber wenn ich so in mein Leben reinschaue und ich feststelle, ja, ich habe diese neue Identität und ich bin Kind Gottes, aber ich finde diese Punkte immer wieder in meinem Leben doch noch. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum tue ich diese Dinge denn immer noch? Und das Erste und das Naheliegendste, was mir so in den Sinn kam, war, ja, ich bin jetzt Kind Gottes, ich bin Christ, aber ich bin ja immer noch so ein Mensch und ich lebe hier auf dieser Welt und da mache ich halt ab und zu so blöde Sachen. Und dann gibt es ja noch einen Teufel, der verführt mich dann auch noch ab und zu und so weiter und so fort. Aber das war für mich noch nicht so wirklich zufriedenstellend und ich bin bei meinem zweiten Anlauf über eine Studie gestolpert. Und diese Studie, die wurde aufgestellt von einem Make-up-Unternehmen. Und zwar wollten die herausfinden, was denn die drei wichtigsten Grundbedürfnisse einer Frau sind. Also ganz interessant. Und das Ergebnis dieser Studie war, man möchte geliebt werden, man möchte angenommen sein und man möchte wertgeschätzt werden. Diese drei Grundbedürfnisse bestimmen also das Leben einer Frau. Schön, habe ich gedacht. Das bringt mich gerade mal zum Schmunzeln und habe mir so gedacht, krass, und diese Dinge kann Make-up erfüllen? Ich glaube, ich fange auch an, mich zu schminken und dann gucken wir mal. Nee, aber als ich so länger über diese drei Begriffe nachgedacht habe, habe ich immer mehr festgestellt, das sind, glaube ich, wirklich diese drei Begriffe, nach denen ich mich ganz tief in mir drin sehne. Nach denen sich vermutlich jeder Mensch sehnt, auch wir Männer, obwohl wir ein bisschen weniger mit Make-up zu tun haben, wie die Frauen. Aber wir alle wollen irgendwie geliebt werden, wir wollen angenommen sein und wir wollen wertgeschätzt werden. Und diese Einstufung, ob ich jetzt geliebt, angenommen und wertgeschätzt bin, die geschieht bei uns Menschen hier oben, im Kopf, in unseren Gedanken. Wenn wir jetzt also so durch unseren Alltag schlendern und ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen arbeiten gehen, uns mit Freunden treffen und so weiter, dann sammelt unser Gehirn alle Informationen, die es irgendwie bekommen kann. Und diese Informationen, die werden dann in unseren Gedanken gefiltert. Und zwar genau nach diesen drei Punkten. Werde ich geliebt? Bin ich angenommen? Und werde ich wertgeschätzt? Und dann gibt es da so Dinge, wie dass ich ein Lob von meinem Chef bekomme, dass mich jemand lieb grüßt, dass mich jemand umarmt und sagt, ach, es ist aber schön, dass es dich gibt. Und diese Dinge, mal ehrlich, die tun so richtig gut. Die laufen runter wie warmer Honig. Und in diesem Moment denke ich sehr positiv von mir. Und schwupp, ist mein Bedürfnistank voll. So habe ich ihn jetzt mal getauft. Also schematisch zusammengestellt, wenn ich gute Gedanken über mich selbst habe, dann füllt sich mein Bedürfnistank und es fühlt sich super an und alles ist gut. Jetzt hat dieser Tank allerdings ein kleines Problem. Wenn er einmal voll ist, dann bleibt er nicht zwangsläufig so voll. Es gibt zig Situationen in unserem Alltag, wo in diesem Tank ordentlich abgezapft wird. Und das sind dann die Zeiten, in denen diese schönen und wohltuenden Dinge in unserem Leben irgendwie so ausbleiben. Und meine Gedanken, die fangen dann an, sich wieder um diese Frage zu drehen. Werde ich eigentlich noch geliebt? Bin ich überhaupt noch angenommen? Und werde ich überhaupt noch wertgeschätzt? Bestimmt nicht, oder? Weil so wie sich das gerade anfühlt, das kann nicht sein. Und auch hier nochmal zusammengestellt, schematisch, wenn ich schlechte Gedanken über mich selber habe, dann fängt an, mein Bedürfnistank sich zu leeren und es fühlt sich meistens ziemlich mies an. Und als Reaktion auf diese schlechten Gedanken, die ich da über mich habe, fange ich meistens an zu handeln. Ein bisschen selber dafür zu sorgen, dass dieser Bedürfnistank in mir drin wieder ein bisschen aufgefüllt wird oder zumindest mal, dass er nicht sich noch weiter leert. Und dieses Handeln, das wir dann da angehen, das ist oft, nicht immer, aber sehr oft mit diesem bisschen strangen Verhalten, das Paulus uns in den Versen davor beschrieben hat, verbunden. Das sind dann die Dinge wie Egoismus, sexuelle Zügellosigkeit, Süchte, Habgier oder auch Götzendienst, Macht, Geld, Reichtum, Zorn und Hass, Beleidigen, schlecht reden, Lügen. All diese Dinge äußern sich da drin, dass ich versuche, meinen Bedürfnistank wieder aufzufüllen. Und wenn ich diese Dinge mal unter diesem Gesichtspunkt lese, dass ich gerade dabei bin, meinen Bedürfnistank wieder aufzufüllen und ich gerade keine andere Möglichkeit sehe, das irgendwie auf eine nette Art und Weise zu machen, dann stellt man fest, dass wenn ich diese negativen Dinge jetzt tue, sie irgendwie in meinem Unterbewusstsein dafür sorgen, dass ich zumindest meine, ich fühle mich wieder geliebt. Dass ich zumindest meine, ich werde wieder angenommen. Dass ich zumindest meine, ich werde wieder wertgeschätzt. Und ich füge hinzu, dass ich meine, ich stehe wieder besser da als der andere. Und dass ich meine, dass ich es wieder mehr drauf habe als der andere. Ob das dann tatsächlich so ist und ob das dann in dem Moment voll auf die Kosten von irgendjemand anders geht, das ist in dem Moment völlig egal. Weil es geht um meine Bedürfnisse und ich will mich wieder besser fühlen. Hast du dich in einem von diesen Punkten, die wir da gerade angeschaut haben, mit deinem Verhalten so ein bisschen wiederentdeckt? Zumindest ein kleines bisschen wieder? Stell dir heute Morgen mal die folgenden zwei Fragen. Welche Gedanken habe ich oft über mich selber? Und die zweite Frage, mit was versuche ich meine Bedürfnisse zu stillen? Das Interessante ist, die Antwort auf diese beiden Fragen ist gleichzeitig die Antwort auf die Frage, warum wir trotz unserer neuen Identität immer wieder in unser altes Verhalten zurückfallen und Dinge tun, die nicht unbedingt unserer neuen Kleidung entsprechen. Um diese Gedanken- und Bedürfnisthematik, da kennt sich Paulus sehr gut drin aus, und er schreibt uns deshalb in Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Mit anderen Worten schreibt er hier, hey, pass auf deine Gedanken auf und füll sie nicht mit irgendwelchen Lügen, die dir die Welt oder die dir irgendjemand über dich erzählt. Nein, füll diese Gedanken zu 100% neu mit Jesus. Füll deine Gedanken mit diesen Gedanken, die Jesus über dich und über dein Leben hat. Und es sind grandiose Gedanken. Und dann wirst du merken, hey, ich bin ja eigentlich geliebt. Ich bin ja eigentlich angenommen. Und ich bin ja eigentlich wertgeschätzt. Und das von diesem Jesus. Er ist derjenige, der meine Grundbedürfnisse stillen will. Und er ist auch derjenige, der mir nicht irgendwelche leeren Versprechungen macht. Nein, er ist der Einzige, der meine Grundbedürfnisse für immer und auf Dauer stillen kann. Und Jesus, der möchte eigentlich von uns, dass wir genau an diesen Punkt kommen. Dass wir begreifen, dass die Bedürfnisse nur er alleine uns befriedigen kann. Niemand anders, nur 100% Jesus. Und das ist komplett und das ist alles. Paulus, der lässt uns aber mit dieser Aussage, ja, jetzt richtet eure Gedanken halt mal auf Jesus, das ist nicht so schwer und so weiter, nicht alleine, sondern er gibt uns da auch gnädigerweise noch einen Rat mit auf den Weg, wie wir denn das jetzt tatsächlich in die Praxis umsetzen können. Und das steht im Kolosser 3, der Vers 16, sind einfach vier solche Tipps drin. In 16a steht zum Beispiel, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Also mit anderen Worten, startet den Tag mit Gedanken über die Größe Gottes. Schlag doch morgens mal wieder deine Bibel auf. Und wenn du keine Zeit dazu hast, dann versuch einfach mal morgens mit Gott zu reden, wenn du auf dem Weg in die Arbeit bist. Und formulier doch einfach mal wieder ein Gebet. Der zweite Tipp, den uns Paulus hier gibt, lasst es seinen ganzen Reichtum, also dieses Wort, unter euch entfalten. Mach dir während des Tages bewusst, wie beschenkt du von Gott bist und was er dir alles gegeben hat. Der dritte Tipp, den er uns gibt, in 16c, unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Mit anderen Worten, verbringe Zeit mit Menschen, die dich in Anführungszeichen besser machen. Mal ehrlich, gibt es was Wohltuenderes wie ein Freund, der einem ein ernst gemeintes Kompliment macht? Gibt es was Schöneres, wenn dir jemand auf die Schulter haut und sagt, Mensch, komm, dranbleiben, das schaffst du schon. Oder auch mal, wenn dir jemand sagt, hey, meinst du, die Entscheidung, die war wirklich so klug? Denk vielleicht mal drüber nach. Und der vierte Tipp, den uns Paulus gibt in 16d, singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen und Loblieder. Mit anderen Worten, eigne dir einen Lebensstil der Dankbarkeit an. Wenn du dankbar bist, dann kommen diese Gedanken des Zweifelns kommen da erst gar nicht hoch. Weil wenn du dankbar bist, dann fängst du nicht an, darüber nachzudenken, boah, eigentlich könnte es mir ja gerade besser gehen. Oder, so wie es auch in dem Vers drin steht, mach einfach Worship. Das sind so ein paar Tipps, die uns Paulus hier mitgibt, wie wir lernen können, unsere Gedanken mit Jesus neu zu füllen. Wir haben uns jetzt angeschaut, was passiert, wenn wir eine neue Kleidung bekommen, was passiert, wenn wir diese neue Identität mit Jesus annehmen. Wir haben uns auch angeschaut, warum wir immer wieder trotzdem noch so ein bisschen daneben schießen und an dem Verhalten, das eigentlich dieser neuen Identität entsprechend wäre, so vorbeischrappen. Die Frage, die jetzt noch übrig bleibt, ja, aber wie sollen wir uns dann verhalten? Und auch hier gibt uns Paulus wieder eine Antwort. Und zwar in Kolosser 3, 12 bis 14. Da steht, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer den anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber kleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich möchte dir nach diesen ganzen Bibelstellen zwei Dinge mit auf den Weg geben. Du hast vielleicht während der Predigt 1, 2, 3, vielleicht auch viel mehr Punkte festgestellt, die noch nicht so rund laufen in deinem Leben. Und ich möchte erst mal sagen, das ist gut, dass du so ehrlich zu dir selber bist. Aber ich möchte dir auch sagen, mach bitte jetzt nicht den Fehler und geh aus dieser Predigt heute raus und versuch diese Punkte krampfhaft selber umzusetzen und zu verändern. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren. Du brauchst Jesus da dazu. Er ist derjenige, der dir zeigen kann, welche Dinge noch nicht so gut laufen, und er ist auch derjenige, der dir hilft, einfach dran zu bleiben und diese Dinge zu verändern. Nur in der Kombination zwischen dir und zwischen Jesus wirst du feststellen, dass Veränderung in deinem Leben möglich ist. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du jetzt denkst, ja, ich habe diese neuen Kleider, aber 100% Jesus, das ist ja wirklich alles. Da bin ich noch meilenweit davon entfernt. Und dass er komplett meine Bedürfnisse stillen kann, das halte ich auch für recht schwere Kost. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, mach dich da nicht selber verrückt. Jesus hat diese Erwartung auch nicht an uns, dass alles auf einmal neu ist. Und diese Erwartung solltest du an dich auch nicht haben. Jesus will mit uns einen Veränderungsprozess gehen. Das meint auch Paulus, wenn er schreibt in Vers 10, so habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Da steht nicht, ihr versteht jetzt sofort, was ihm gefällt, sondern da steht, ihr werdet es immer besser verstehen. Ein Beispiel dazu. Was passiert, wenn du im Winter ohne Jacke draußen stehst? Ja, es wird ziemlich kalt. Und was passiert dann, wenn jemand vorbeikommt und dir freundlicherweise seinen Mantel umlegt? Richtig, es wird wärmer. Es ist nicht schlagartig warm, es wird wärmer. Und genau so ist es mit der Kleidung, die uns Jesus anlegen möchte. Er erwartet nicht, dass es schlagartig Baum wird oder dass wir schlagartig uns nur noch so verhalten, wie es jetzt der neuen Kleidung entspricht. Nee, er möchte mit uns diesen Prozess gehen und er steht uns zu 100% zur Verfügung. Dein Part ist es, das anzunehmen und dich mit Jesus auf den Weg zu machen. Ich möchte euch zum Schluss nochmal die Verse aus Kolosser 3, 12 bis 15 vorlesen, wo es darum geht, wie wir eigentlich leben sollen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer den anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder seines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, nur mal angenommen, wenn wir alle, einschließlich mir, diese Punkte alle erfüllen würden? Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn wir, wie wir alle hier sitzen, miteinander so umgehen würden, wie es Paulus uns hier schreibt, hier im ICF, in Reutlingen und auf der ganzen Welt? Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein würde. Aber eins, was ich weiß, ist, dass es sicherlich nimmer ganz so weit entfernt von dem sein würde, wie es damals Adam und Eva vorm Sündenfall im Paradies erlebt haben, als sie mit Gott noch spazieren gegangen sind. Und das wünsche ich mir für mich persönlich und für uns alle, dass wir das erleben, dass Leben sich verändern und dass wir es erleben, wie jeder Einzelne von uns und wir zusammen diesem Jesus nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden. Step by step. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.